Liebe Gemeindeglieder, lieber Pfarrer Triebel-Kulpe, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Es ist sehr schön, in dieser wunderschönen Kirche zu sein, viele bekannte Gesichter zu sehen und das auch noch am ersten Sonntag des Frühlings, an einem Tag, in dem um uns herum ja die Bäume, die Sträucher, die gesamte Natur erwacht. Ich bin eben hierher gefahren und man sieht jetzt wunderbar die ersten Blüten. Nur die Temperaturen haben noch ein bisschen den Frühlingsanfang verschlafen, aber das wird auch kommen. Und in einer Zeit, in der man einen gemeinsamen Aufbruch spüren kann. Ja, eine Zeit, in der man einen Neustart spüren kann. Und ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber ich gebe auch zu, wenn ich jetzt hier oben stehe, das ist für mich auch etwas ganz Besonderes, weil normalerweise rede ich im Landtag, im Kreistag, bei Parteitagen. Und ja, das ist immer schon etwas anderes. Da gilt es doch dann immer, klare politische Vorhaben herauszuarbeiten. Da geht es um die politischen Unterschiede, diese deutlich zu machen. Da werden auch mal die lauten Töne angeschlagen. Und ja, da geht es wirklich darum, auch klarzumachen, welches Menschenbild uns, in dem Fall jetzt die Sozialdemokraten, beispielsweise von rechtspopulistischen Kräften trennt. Aber genau um dieses Trennende soll es jetzt hier in dieser Kanzelrede ja nicht gehen. Und es sollen auch keine lauten Töne angeschlagen werden, sondern doch eher die leisen. Denn ich möchte in erster Linie mich mit den einenden Dingen beschäftigen. Damit beschäftigen, was die Menschen zusammenhält. Sozusagen mit dem gesellschaftlichen Kitt möchte ich mich heute auseinandersetzen. Und ich habe mir als Bibelzitat das 5. Buch Mose und dort das 15. Kapitel ausgesucht und ich zitiere die ersten Verse des Kapitels. Alle 7 Jahre sollst du ein Erlassjahr halten, so aber sollst zugehen mit dem Erlassjahr. Wenn einer seinem Nächsten etwas geborgt hat, der soll's ihm erlassen und soll's nicht eintreiben von seinem Nächsten oder von seinem Bruder, denn man hat ein Erlassjahr ausgerufen dem Herrn. Dann heißt es weiter in den Versen 7 und 8. Wenn einer deiner Brüder arm ist, in irgendeiner Stadt in einem Lande, das der Herr, dein Gott, dir gegeben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst sie ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Und schließlich kommt das Kapitel mit Vers 11 zum Ende. Es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust, deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Ja, die Verse sind nicht ganz einfach zu verstehen. Es ist vielleicht auch ein Stück eine andere Welt, eine andere Sprache schon fast, die dort gesprochen wird. Aber trotz dieser sprachlichen Hürde treten 2 Forderungen ganz klar zutage, die auch heute, wie ich finde, nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben. Die Bibel gibt hier 2 zentrale, ich sag mal, Weisungen für das Gebiet der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und das ist einmal das Entschuldungsgebot und zum Zweiten das Gebot der Fürsorge und Wohltätigkeit, das zum gesellschaftlichen Zusammenhalt führt, zum Kitt in unserer Gesellschaft. Es geht bei beiden Weisungen um das Ziel, Ausbeutungsverhältnisse einzudämmen und sozialen Ausgleich herzustellen. Es wird in den beiden Versen sehr klar, dass für uns alle eine Richtschnur sein sollte, im Sinne einer sozialen und gerechten Gesellschaft aktiv zu handeln und auch immer wieder hierhin aufzubrechen. Und was schon vor Jahrhunderten oder sozusagen auch schon vor Jahrtausenden eine große Aktualität hat, ist immer noch virulent. uns für eine fortschrittliche und für eine gerechte Wirtschafts- und Sozialpolitik einzusetzen. Und anscheinend sind diese Ziele mit den Eigenschaften von Menschen und der Struktur von Gemeinschaften und Gesellschaften auch seit jeher verbunden. Zunächst also zu der ersten Weisung. Das Entschuldungsgebot wird in Vers 1 klar formuliert, sogar mit einem festen Jahresrhythmus versehen, sodass wir da gar nicht herumlavieren können und ausweichen können. Denn alle 7 Jahre sollen wir unseren Schuldnern, unseren Mitmenschen, unseren Nächsten die Schulden erlassen. Und ich komme dann wieder zum Frühlingsmotiv vom Anfang, für diese Menschen einen Aufbruch, einen Neustart ermöglichen. Und ich finde, dass das schon ein sehr elementares Gebot ist. Denn jede und jeder von uns sollte danach individuell handeln, aus Nächstenliebe heraus. Und genauso ist es ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir in Deutschland auf Ebene des Staates die Möglichkeit der Privatinsolvenz geschaffen haben. Früher konnten Menschen Privatinsolvenz beantragen und es dauerte bis zu 6 Jahre, bis sie ihre Schulden los waren. Seit der Reform des Insolvenzrechts vor gut 2 Jahren dauert es nur noch 3 Jahre. Dass wir nun bei diesen 3 Jahren sind und damit weit kürzer als in der Bibel genannt, halte ich auch für richtig. Denn genauso gut ist es übrigens, dass sich in den Schuldnerberatungsstellen viele sachkundige Christinnen und Christen in Diakonie und Caritas engagieren, damit die Menschen eine neue Chance wirklich realisieren können. Und ich will noch eine zweite Anmerkung machen in diesem Zusammenhang. Ich finde nämlich ebenso wichtig die Möglichkeit der Entschuldung von armen Staaten. Also ein faires Insolvenzrecht für überschuldete Staaten. Auch die Völker und Staaten der Erde müssen stets eine neue Chance bekommen, um sich nachhaltig zu entschulden. Sonst könnten sich finanzielle Krisen zur Bedrohung von Gemeinwesen, von Demokratie und von ganzen Staaten auswachsen. Ich komme zum zweiten Gebot, das sich aus dem 15. Kapitel des 5. Buch Moses ableiten lässt, dem Gebot der Fürsorge und Wohltätigkeit, das aus meiner Sicht ja zum gesellschaftlichen Zusammenhalt führt. Im Vers 7 heißt es, ja, ich wiederhole es noch einmal, wenn einer deiner Brüder arm ist, in irgendeiner Stadt in deinem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder. Es ist also unsere Pflicht, den Bedürftigen unsere Hand auszustrecken und zu geben. In Deutschland haben wir dieses Fürsorgeprinzip sogar in Gesetzestexte gegossen und nach der NS-Schreckensherrschaft den sozialen Wohlfahrtsstaat etabliert. Wir leben daher in einem Staat, der sich auch um die Armen kümmert und sich dafür verantwortlich fühlt, dass alle Menschen in Würde leben können. Die Nächstenliebe und Menschenwürde lässt uns also fürsorglich gegenüber armen Menschen sein. Und so wird sie dann auch zum Motor für den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Gerechtigkeit, ja, und dafür sogar für die gesamte Zukunftsfähigkeit. Warum auch für die gesamte Zukunftsfähigkeit? Weil Gerechtigkeit die zentrale Voraussetzung für Zusammenhalt und Wohlstand ist. Denn Gesellschaften, die zusammenhalten und Gesellschaften, die sozial gerecht sind, können Probleme besser meistern. Gerechte Gesellschaften sind wirtschaftlich erfolgreicher, innovativer. In gerechten Gesellschaften sind die Menschen zufriedener und das gegenseitige Vertrauen ist viel stärker. Deswegen macht Gerechtigkeit unser Land in vielerlei Hinsicht reicher. Gerechtigkeit bedeutet eben soziale Sicherheit, sichere und gute Arbeitsplätze, die Zuversicht, dass es gute und gleiche Bildungschancen für die Kinder gibt, die Zuverlässigkeit, dass genügend und bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist. Und ja, das hilft für unsere Zukunftsperspektive. Und lassen Sie mich an dieser Stelle betonen, dass ich auch keineswegs verzagt oder hoffnungslos bin. Zum einen ist es nicht mal naturell, aber zum zweiten sehe ich auch gute faktische Gründe, positiv nach vorne zu schauen. Ich habe jüngst in dem neuen Buch des bekannten französischen Wirtschaftswissenschaftlers Thomas Piketty gelesen. Und er zeichnet nach, dass es eine historische Bewegung hin zur Gleichheit gegeben habe. Ein kleines Zitat: Die Welt der beginnenden 2020er Jahre ist egalitärer als die von 1950 oder 1900. Dieser positive Langzeittrend in Europa betrifft unter anderem die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Einkommens- und Eigentumsverteilung. Und trotz des Ukraine-Krieges und trotz der Corona-Pandemie, trotz der galoppierenden Inflation und der sich anbahnenden Rezession, trotz der menschengemachten Erderwärmung bin ich zuversichtlich. Europa kann sich positiv entwickeln. Und die allermeisten Menschen können davon profitieren. Über den Zugang zu Gesundheit, zu Nahrungsmitteln, zu Wohnen, zu Bildung und zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Die Bibelverse aus dem 5. Buch Mose sind, wie ich meine, nicht nur inhaltlich und sachlich zu verstehen, sondern ich finde, sie greifen auch unsere eigenen Gefühle auf. Gefühle, eine Triebfeder unseres Lebens. Wir sollen nicht unser Herz verhärten, sondern Tag aus, Tag ein anderen Menschen helfen, sei es mit Tatkraft oder ideell oder psychologisch. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch kurz auf die Corona-Pandemie eingehen, die ja in unser aller Leben sich in den vergangenen 3 Jahren geprägt hat und die wir mittlerweile wohl überwunden haben. Ja, während der Corona-Pandemie war ich als Gesundheitsministerin in Verantwortung und diese Zeit war für uns alle sehr anstrengend. Sie war sehr aufreibend. Aber auch in dieser Zeit haben wir sehr viel Positives erlebt. Und zwar im Sinne des obigen Satzes: Nächstenliebe, Fürsorge und auch gesellschaftlichen Zusammenhalt. Denn während der Pandemie haben sich überall in Rheinland-Pfalz Gemeinsinn, ehrenamtliche Unterstützung und Nachbarschaftshilfen ausgebreitet. Auch hier in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, hier bei uns im Westerwald, ich nenne nun mal die große Initiative Weller helfen, um ein Beispiel von, wie gesagt, ganz, ganz vielen zu benennen. Hunderttausende Menschen haben für ihre Mitmenschen angepackt oder unterstützt, beim Einkaufen, bei der Fahrt zum Impftermin oder einfach, indem sie über den Gartenzaun hinweg miteinander geredet haben. Und dieses Füreinander-Dasein war und ist ein Schatz, den wir alle zusammen haben. Ja, die Pandemie hat uns allen viel abverlangt. Wir hatten große Sorge um unsere Gesundheit, um die Zukunft unserer Kinder, ja sogar um die Funktionsfähigkeit unseres Staates und viele auch um ihre Jobs. Nein, sie hat uns nicht niedergerungen, sondern sie hat uns sogar oft wachsen lassen. Die Menschen haben sich nicht auf sich selbst zurückgezogen, sondern sind auf ihre Mitmenschen zugegangen, haben mit ihnen angepackt oder Gedanken und Gefühle miteinander geteilt. Und ich sage diese Sätze ganz bewusst, weil ich natürlich weiß, dass sie nur die eine Seite der Medaille sind. Auf der anderen Seite ist mir schon sehr bewusst, dass die Corona-Pandemie die soziale Unwucht verstärkt hat. Beispielsweise konnten Menschen in prekärer Beschäftigung, die in Kurzarbeit geschickt wurden, die Lohnkürzungen kaum kompensieren. Und sie leiden vielleicht heute noch darunter. Ich sprach oben bereits über das schwierige Thema von Privatinsolvenzen. Ja, und viele Kinder, die lange nicht Kitas und Schule besuchten, sondern zu Hause waren, wurden auch oft nicht genug gefördert. Und diese Folgen und diese Last werden sie auch noch lange als Rucksack mit sich herumtragen. Aber, liebe Gemeinde, ich sprach eingangs von dem Frühling, den wir in diesen Tagen mit Haut und Haaren spüren, von dem Aufbruch und dem Neuanfang, der uns jedes Jahr und auch in diesen Wochen umweht. Und ich finde, dass diese zitierten Verse aus dem 5. Buch Mose ziemlich gut hierzu passen. Sie ermutigen uns, barmherzig und hilfsbereit zu sein. Sie appellieren an uns, Schulden zu erlassen und gemeinsam für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen.